Perspektive und Erwartungen. Bist du erwartungsvoll? Bist du voller Hoffnung? Ich möchte heute Morgen mit einer Geschichte von Jesus beginnen, in Matthäus Kapitel 9. In Matthäus Kapitel 9, wo Jesus Christus von ein paar, eigentlich 10 Aussätzigen begegnet wurde. Entschuldigung, es waren nicht Aussätzige, es waren 2 Blinde. Und diesen 2 haben geschrien und sprachen: Erbarme dich, unser Sohn Davids, in Matthäus 9, Vers 28. Als er, Jesus, aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagen zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Was mich berührt in dieser Geschichte, vieles berührt mich, aber eins ist, bewegt meine Seele. Jesus sagt: Euch geschehe nach eurem Glauben. Nun, wir denken an Jesus und denken, ja, er hat alle Menschen heilen können, und er hat Menschen geheilt, aber er sagt ihnen: Nach eurem Glauben heile ich. Wie wäre das gewesen, wenn diese Menschen, diesem 2 Blinden, nicht geglaubt hätten? Nach ihrem Glauben hat Jesus geheilt. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Wir sprechen von Hoffnung. Und wenn du durch ein Fernrohr schaust, du schaust weiter, was kommt. Und ich möchte unserem Herzen heute auch die Zukunft lenken, unserem Gedanken, unserem Blick. Und dass wir mit Erwartung leben. Wenn in Apostelgeschichte 1 und 2 wir die frühe Gemeinde sehen, finden wir eine Gemeinde, die voller Erwartung waren und haben auch vieles erlebt nach ihrem Glauben. Und so wird es auch bei uns sein. Die Gemeinde Jesu hat jeden Grund, erwartungsvoll zu sein. Die Gemeinde Jesu hat jeden Grund, erwartungsvoll zu sein. Lebst du mit Erwartung oder lebst du mit Grauen? Graust du drauf, was auf dich zukommt? Nächste Woche, nächstes Jahr, in 10 Jahren. Denkst du, dass Gott dein Leben vermasselt wird? Denkst du, dass es schlimm wird für dich? Oder kannst du, wie diese Urgemeinde in Apostelgeschichte, mit erwartungsvoller Haltung leben? Ich möchte eine kurze Geschichte von William Carey vorlesen. William Carey, der sein Leben der Verbreitung des Evangeliums in Indien widmete, wo er Missionar diente von 1793 an bis zu seinem Tod im Jahr 1834. Er wollte die Heilige Schrift in möglichst vielen indischen Sprachen und Dialekten übersetzen. Carey leitete die Entstehung und den Einsatz der ersten Druckerpresse Indiens. So war er wie der Gutenberg für Indien. Er errichtete einen großen Druckereiladen in der Stadt Serampur, wo er seine Bibeln übersetzte. Das Gebäude war 61 x 15 Meter lang und 20 Übersetzer arbeiteten dort, sowie weitere als Schriftsetzer, Buchdrücker, Presseleuten, Hefter und anderen Schreiber. Er hat einen Verlag tatsächlich gegründet, weil es ihm aus dem Herzen lag, Gottes Wort zu verbreiten. Am 11. März 1812 lehrte Carey in Kalkutta. Nachdem er weg war, brach ein Feuer aus im Druckerraum. Trotz vieler Stunden äußerster Anstrengung, das Feuer zu bekämpfen, brannte das Gebäude ab bis auf den Grund. Gerade mal 5 Teile der Ausstattung wurden gerettet. Careys gesamte Bücherei, sein komplettes sanskritisches Wörterbuch, Teile seines bengalischen Wörterbuchs, 2 Grammatikbücher und 10 Übersetzungen der Bibel gingen verloren. Wir reden von einer Zeit, wo du nicht von Amazon schnell geschwind was Neues kaufen könntest. Und wir reden auch von Büchern, die nicht verbreitet wurden, sondern einzeln Kopien. Exemplare, die nicht, wo es keine anderen Exemplare gab. Ebenso verloren gingen Typensätze zum Drucken von 14 verschiedenen Sprachen. Große Mengen an englischem Papier, unbezahlbare Wörterbücher, Dokumente und Geschäftsbücher, alles weg. Hier ist jemand unterwegs vor dem Herrn, übersetzt die Bibel in verschiedenen Sprachen. Und jetzt sowas. Als Carrie nach Serampore zurückkam und die Szenerie begutachtete, weinte er und sagte, an einem kurzen Abend wurden die Arbeiten von Jahren vernichtet. Wie unergründlich sind die Wege Gottes. Erst kürzlich brachte ich einige Dinge zu ihren höchsten Vollendung, so wie es überhaupt machbar ist, und betrachtete das missionarische Gesellschaft mit vielleicht zu viel Eigenlob. Der Herr hat mich zu Fall gebracht, dass ich einfach mehr auf ihn schauen möge. Aber dann schrieb er, der Verlust ist groß. Jedoch, da sich eine Aufgabe beim zweiten Mal leichter bewältigen lässt als beim ersten Mal, vertraue ich darauf, dass das Werk nichts von seinem echten Wert verlieren wird. Wir sind nicht entmutigt. In der Tat haben die Arbeiten bereits begonnen in allen Sprachen. Wir sind gefallen, jedoch nicht in Hoffnungslosigkeit. Carrie war fest entschlossen, Gott zu vertrauen. Er war erwartungsvoll, dass Gott sein Werk, was er angefangen hat, vollbringen würde. Selbst mit dem großen Verlust und die vielen Jahren, die menschlich gesehen verloren gegangen sind. Sind wir auch so erwartungsvoll in unsere Lebenssituationen? Carrie ist bekannt vielleicht am meisten für ein Zitat, wo er sagte, erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. Das war sein Lebensmotto und er hat eine Erweckung in Indien verursacht. Und er ist jetzt bekannt als dem Missionar, der das Evangelium Indien erst gebracht hatte. Erwarte Großes von Gott und unternimm Großes für Gott. So war die Ortsgemeinde auch und hat diese Einstellung, nach ihrem Glauben zu leben und wirklich im Vertrauen im Herrn sein Werk zu machen. Was war ihr Geheimnis? Ich möchte Apostelgeschichte Kapitel 1 aufschlagen. Ich möchte sagen, diese Predigt ist ein bisschen anders, indem ich werde nicht bei der Stelle bleiben, sondern wir werden auch andere Stellen betrachten. Und ich möchte das Thema erwartungsvolle Haltung betrachten. Erwartung, mit Erwartung zu leben. Das ist ein bisschen anders als nur, wenn wir sagen, dem Herrn vertrauen. Es ist fast das Gleiche. Wir sagen ja, glaub an Jesus, glaub an der Bibel. Ja, ich glaube an die Bibel. Aber etwas zu erwarten, erwartungsvoll zu leben, ist nicht nur theoretisch zu glauben, dass Jesus was machen kann, sondern zu erwarten, dass er was in meinem Leben, durch mein Leben und durch unsere Ortsgemeinde machen möchte. Wie haben Sie diese erwartungsvolle Haltung haben können? Erstens in Apostelgeschichte Kapitel 1, wir sehen, er sagte, den ersten Bericht, sagt Lukas, habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Und dann sagte, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Wie haben Sie diese Ortsgemeinde so eine erwartungsvolle Haltung haben können? Sie haben erstens Jesus gesehen, aber Sie haben nicht nur Jesus gesehen, sondern das Wichtigste war, dass sie von Jesus gehört hatten. Und zwar 40 Tage lang lehrte Jesus seine Jünger Und natürlich, die Jahre davor haben sie auch vieles von ihm gehört. Jetzt ist er eine gezielte, intensive Schulung, was ihnen auch diese erwartungsvolle Haltung gegeben hat. Die Lehre Jesu Christi gibt uns diese Erwartung, diese Haltung. Es ist etwas, das wir nicht einfach aus uns herausbringen können, sondern von den Worten, von der Offenbarung von Jesus Christus. Und diese Menschen, hier ist das Wichtige, entscheidend, diese Gläubigen hatten Jesus Worte gehört. Eine erwartungsvolle Haltung zu haben, ist unmöglich, wenn wir nicht seine Worte gehört haben. In Psalm 25, Vers 4, Vers 5 haben wir die Einstellung, die wir haben müssen, wenn wir von Gott hören. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade, lehre mich. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Am Ende sehen wir das Harren auf dem Herrn und das Vertrauen im Herrn. Und wie sieht das aus? Wir wollten seine Stimme hören. Deine Wege, lehre mich. Eine lehrbare Haltung zu haben, ist absolut notwendig, wenn wir in Erwartung, in voller Erwartung leben wollten. Eine andere Stelle, die wir alle kennen, aber die wirklich bildhaft da ist, ist Psalm 25, Vers 4, sagt Gott zu uns: Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Das ist unser Gott. Er möchte uns unterweisen und lehren und den Weg zeigen. Und dann haben wir unsere Einstellung, die wir haben müssen, in Vers 5. Seid nicht, hier ist ein Bild auch davon, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Anders als die Menschen, als die Tiere, haben Menschen freien Willen und haben Verstand, anders wie die Tiere, auch die Pferde, auch wenn sie schlau sind, sind nur schattenweise so intelligent wie Menschen und haben nicht diese moralischen Werte zu entscheiden, zu gehorchen und haben seinen Zügel in den Mund, müssen mit Zaum so begrenzt in ihre Wege. Und Gott sagt, sei nicht so, sondern mit freiwilligen Herzen lass meine Unterweisungen ankommen und nimm das an. Wir können nicht eine erwartungsvolle Haltung haben, wenn wir nicht bereit sind, seine Worte zu hören und dass wir nicht einen Zügel brauchen, dass wir freiwillig mit offenen Herzen, mit gehorsamen Herzen bereit sind, seine Worte zu hören. Bereit sein, Jesu Worte zu hören. So war die Urgemeinde. Zweitens, sie waren auch fest überzeugt, dass Gott sein Wort uns verstehen lässt. Gottes Wort ist nicht etwas nur rätselhaft. Gott hat nicht ein Buch gegeben wie ein Buch voller Rätseln, das wir einfach nicht verstehen können, um uns zu frustrieren, sondern Gott hat seine Liebe gezeigt, indem er sein Wort gegeben hat. Und wir können Gottes Wort auch verstehen mit seiner Hilfe. Er hat uns in menschliche Sprache geschrieben. Er hat uns in bildhafte Sprache, auch irdische Bilder hat er genommen, damit wir sein Wort verstehen. Und wenn wir nicht überzeugt sind, dass sein Wort zu verstehen ist, dann werden wir auch keine Erwartung haben, was auf uns zukommt. Jesus möchte, dass wir diese Erwartung haben. Wir müssen, wie in Markus 10, müssen wir wie die Kinder. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Wir müssen wie Kinder sein. Wir müssen zu Gottes Wort kommen, egal wie lang wir die Bibel gelernt oder studiert haben. Wie ein Kind. Und ich möchte sein Wort verstehen. Und nicht mich und meinem Gedanken und meine Wünsche oder meine Vorgedanken. Dann über Gottes Wort stellen, sondern er über meinen. Und dass ich ihm beim Wort nehme. Diese Jünger haben das gemacht. Wenn du schaust in Apostelgeschichte 1, als sie sich versammelt haben, sie haben 40 Tage lang von Jesus gehört, von dem Reich Gottes. Und da, sie hat immer gedacht, okay, er wird sein Reich dann bringen. Und sie waren erwartungsvoll. Und deswegen, als sie zusammengekommen sind in Vers 6, sagen sie, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie haben es wortwörtlich genommen. Sie haben nicht ihre Gedanken darüber gestellt, sondern sie waren wie Kinder und haben es angenommen. Mit Glauben, was Jesus gesagt hat, dass Jesus nicht rätselhaft alles gesagt hatte, um denen zu verwirren, sondern die haben ihn beim Wort genommen. So dürfen wir, so müssen wir auch machen. Sonst werden wir ohne Erwartung leben. Und auch grauen auf das, was uns auf uns zukommt. Wir müssen fest überzeugt sein, dass Gott in seiner Liebe mir sein Wort verstehen lässt. Und dass dieses Buch nicht ein Buch, sieben Siegel sind, geschlossen, sondern aufgemacht wurde für uns zu verstehen. So liebevoll ist unser Gott. Gibt es schwere Sachen in der Bibel zu verstehen? Klar. Aber die Hauptsachen in der Bibel, was wir lesen, will Gott, dass wir die verstehen. Und dass wir dann lesen wie Kinder. Und dass wir auch mit Geduld dann die Sachen, die wir nicht verstehen, dann forschen, lesen, beten und auch zur rechten Zeit verstehen. Die waren bereit, Jesu Worte zu hören. Sie waren fest überzeugt sein, dass Gott in seiner Liebe sein Wort verstehen lässt. Noch ein Vers in Jeremia 15. Fanden sich Worten von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne, zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscharen. Gott hat uns nicht ein Buch gegeben, dass wir das lesen, wenn wir das einnehmen, dass es uns einfach Schwierigkeiten macht in unserem geistlichen Magen. Sondern er hat es gegeben, damit es uns eine Freude ist, damit wir geistlich ernährt werden und gestärkt werden und dass sein Wort uns Freude bringt. Erstens bereit sein, Gottes Worte zu hören. Zweitens fest überzeugt sein, dass Gott sein Wort uns verstehen lässt. Und drittens bereit, Jesus beim Wort zu nehmen.
Nehm ihm beim Wort.
Deswegen haben die Jünger gesagt, richtest du dein Königreich jetzt ein? Sie waren zuversichtlich, Jesus macht es. Aber Jesus sagt dann,
es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen.
Wann ich mein Reich baue, einrichte, das ist euch nicht zu wissen. Aber es wird kommen. Jesus hat diese Erwartung stehen gelassen, dass er sein Reich auf dieser Erde bauen wird. Und das wissen wir, wenn wir später in Offenbarung zum Beispiel lesen, sehen wir, dass Jesus sein Königreich aufbaut und 1000 Jahre lang herrschen wird über diese Erde. Mit Erwartung haben die Jünger das gehört und verstanden. Wir sprechen hier von einer erwartungsvollen Haltung, ein wirklich mit Glauben das verbinden, was wir hören und nicht nur aus Theorie. Stell dir vor, ein Pilot will dir das Fliegen beibringen und bietet kostenlos so viele Unterrichtsstunden an, wie du für nötig hältst. All das bringt dir gar nichts, wenn du dem Flugzeug misstraust und das Einsteigen verweigerst. Gott spricht von vielen Dingen. Auferstehung, die Wunder, die Jesus getan hat. Er spricht zukünftig zu einer Vorentrückung. Die neue Jerusalem, Gemeindegründungen, dass die Hades-Tore nicht dagegen stehen kann. Sprich von Bekehrungen, Menschen, die in ihren Sünden gestrickt sind. Wir können davon aus der menschlichen Erfahrung heraus nichts so wissen. Wir brauchen sein Wort. Wir müssen einsteigen und bereit sein zu fliegen. Mit Erwartung dann sein Wort lesen. Verheißungen wie in Johannes 12, Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde Menschen zu mir ziehen, Jesus hochzumachen. Er zieht Menschen zu sich hin. Und wir denken alles aus, wie wir dann Menschen zu uns ziehen, wie wir Menschen bekehren. Nein, die Bekehrung ist Jesus Sache. Wir müssen Jesus groß machen. Er macht das. Paulus hat auch so gelebt in Philipper 1. Er sagt, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit wie allezeit, so auch jetzt Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Das ist der gleiche Paulus, der den Dorn im Fleisch hatte. In seiner fleischlichen oder menschlichen Schwachheit war er stark, freimütig zu sein für den Herrn, weil Gottes Gnade in ihm gewirkt hat und er das in ihm wirken ließ. Erwartungsvoll zu sein, dass Jesus wirkt, dass Jesus was Großes mit meinem Leben machen möchte, er mich gebrauchen möchte. William Carey hat gesagt, die Zukunft ist genau so hell wie die Verheißungen Gottes. Die Zukunft ist genau so hell wie die Verheißungen Gottes. Diese Menschen dann, diese Gemeinde war erwartungsvoll. Sie haben den Pfingsten, die haben den Heiligen Geist erwartet. Wir haben jetzt den Heiligen Geist. Und sie haben erwartet, dass Jesus was Großartiges macht. Ich möchte jetzt in den Detail gehen. Einige Sachen, die sie auch erwartet hatten, wo sie auch erwartungsvoll waren. Was sind die Weisungen Gottes, dass wir auch wirklich zum Bank bringen können und einlösen können für Geld? Dass wir sagen können, ja, das stimmt. Sind wir so erwartungsvoll wie diesem Urgemeinde? Erstens, sie waren erwartungsvoll, dass Jesus bei ihnen ist. Jesus hat versprochen, in Matthäus 28, Vers 21, nach dem Missionsauftrag, geh in alle Welt, predigt das Evangelium, dann sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das ist eine Verheißung. Glaubst du das? Hast du die Erwartung, dass Jesus bei dir ist? Bist du bis in Ewigkeit? Ja, Jesus interessiert sich für das, was seine Gemeinde macht. Er ist bei uns. Er ist bei unserer Gemeinde. Offenbarung Kapitel 2 sehen wir eine Ortsgemeinde, wo das auch erwähnt wird. Wir sehen ein bisschen hinter dem Schleier hier, wie geistlich, wie Gott alles sieht und wie Jesus aktiv ist in unseren Zeiten auch. Wo er sagte, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das Wort Engel ist das Wort für ein Bote, sprechen hier höchstwahrscheinlich von dem Pastor, der Leiter der Gemeinde. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, spricht er von Jesus, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Hier wird sieben Gemeinden in diesem Sendschreiben, wird zu sieben Gemeinden geschrieben. Und er sagte, Jesus wandert
mittendrin, inmitten der sieben Leuchter. Jesus ist unter uns. Er interessiert sich für seine Ortsgemeinde, auch hier in Eckental.
Was für eine Gnade. Das ist überwältigend, muss ich sagen. Wir denken, naja, wir sind so klein, wir sind nichts. Jesus läuft unter uns, er wandelt unter uns. Er wirkt. Ihr merkt, wenn wir wirklich das beim Wort nehmen, wie die Erwartung in uns steigt. Jesus war nicht nur, ja, Apostelgeschichte hat er vieles gemacht. Hat er in Ephesus vieles gemacht, Gott sei Dank. Thessaloniki auch und diese anderen Gemeinden. Aber Eckental, die waren erwartungsvoll. Jesus ist bei uns. Er hat versprochen, bis am Ende dieser Weltzeit. Zweitens, sie waren erwartungsvoll, dass Jesus uns geistlich wachsen lässt. Haben wir diese Erwartung, dass Jesus Wachstum in unserem persönlichen Leben schenkt? Auch für die Gemeinde, aber in unserem persönlichen Leben Wachstum schenkt. Viele Verse sagen das. Philipper 1 sagt er, das, was er angefangen hat, wird er vollbringen bis zu dem Tag Jesu Christi. Erwartest du, dass Jesus dir Wachstum schenkt, dass du vorwärts gehst in deinem Leben? Ich spreche nicht nur von denen, die jung im Glauben sind, sondern die, die 20, 30 Jahre im Glauben sind. Erwartest du, dass du vorwärts gehst im Glauben, dass du mehr Sieg über Sünde erfährst in deinem Leben, mehr Selbstkontrolle, mehr Liebe für den Herrn, mehr Freude in deinem Leben, mehr Geduld, die Frucht des Geistes. Erwartest du das? Jesus hat den zwei Blinden gesagt, nach deinem Glauben wirst du auch das erfahren. Bist du erwartungsvoll, dass Jesus dich wachsen lässt. 2. Petrus 3, 18. Es war Paulus, Petrus hat diese Erwartung. Wachset, sagt er, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Diese Erwartung, dass wir wachsen, dass wir im Glauben wachsen werden, ist auch etwas, wo wir auch mitmachen. Weil er sagt zu den Geschwistern, ihr wachset in diese Gnade. Die Gnade, die Erkenntnis ist da. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Gnade von Jesus Christus und den Heiligen Geist in uns. Wachset darin. Gehe vorwärts. Sei erwartungsvoll, dass Gott in deinem Leben Wachstum schenkt. Drittens, nicht nur, dass wir selber wachsen im Glauben, sondern dass wir anderen auch ein Segen sein werden. Sei erwartungsvoll, dass Jesus durch dich wirken wird. Durch dich. Nun, das, wenn ich mich anschaue, denke ich, ja, das wäre ein Wunder. Aber Jesus sagt, sei erwartungsvoll, dass das passiert. In Apostelgeschichte 1, und Vers 8, sagte er, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und hier ist Jesus, erwartungsvolle Haltung. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Jünger waren normale Menschen. Sie waren oft wirklich Misskerl, wie sie geredet haben, wie sie gestritten haben, wollten der Beste sein. Sie waren wie kleine Kinder manchmal. Und Jesus schaute diese Menschen an und sagte, Kinder, ihr werdet meine Zeugen sein, weil ich den Heiligen Geist, weil ihr den Heiligen Geist bekommen werdet. Bist du erwartungsvoll, dass Gott durch dich wirken möchte, dass du Zeuge für Jesus bist, Jesus weiter zu erzählen, was er für dich gemacht hat? Bist du erwartungsvoll, dass Menschen durch dich sich bekehren werden? Dass Jesus das macht durch dich. nach unserem Glauben. So werden wir das erfahren. Glauben wir, dass Jesus uns gebrauchen möchte? Sei erwartungsvoll. Das ist wirklich, was Jesus meinte in Matthäus 17, wenn er sagte, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, dann kannst du zu diesem Berg sagen, dass es versetzt ins Meer. Es wird passieren. Diese erwartungsvolle Haltung. Gott möchte Berge versetzen. Und wir haben Mittwoch betrachtet, das bedeutet nicht, dass jeder von diesen Jüngern einen echten Berg, wie hier in der Fränkischen Schweiz, versetzen wird. Aber es spricht davon, dass was auch immer wir von dem Auftrag von Jesus bekommen, und wir haben den Auftrag, Jesus zu bezeugen, dass wir solche Berge versetzt erwarten können. Erwartungsvoll. Unsere Zuneigung ist es, mit dem Verstand alles dann in Frage zu stellen. Na ja, er kann das, wir stellen das alles in Frage. Wo ist die Erwartung? Da ist sogar kein Senfkorn vom Glauben. Sondern da sind wir voll auf uns fixiert. Voll auf unserem Verstand. Voll auf unserem Gedanken. Und nicht voll auf dem Jesus konzentriert. Die waren erwartungsvoll. Sie waren wie Kinder. Ja, er hat gesagt, wir werden Zeugen sein. Wir machen das. Durch seine Kraft. Das ist wirklich Glauben, Geschwister. Es ist radikal. Aber das ist, was der Herr Jesus in uns wirken möchte. Dass Jesus durch uns wirken wird und viertens, dass Jesus wiederkommt. Die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Leben wir dafür? Erwarten wir das? Oder leben wir für diese Welt? Leben wir für das, was uns gefällt? Was uns schön ist? Was vergänglich ist? 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt er fortan, sagt Paulus, liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Wir lesen von dem Siegeskranz der Gerechtigkeit und sagen, ja, schön für Paulus. Aber Paulus möchte sagen, dies ist auch für dich. Nicht nur für mich, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Liebst du die Wiederkunft Jesu Christi? Sehnst du danach als Liebe zu ihm? Oder sehnst du nach die Sachen dieser Welt?
Römer 8, Vers 19 sagt er, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wenn wir mit Jesus auch zu dieser Erde kommen, wenn er, was er sagt in Offenbarung 19, auf einem weißen Pferd kommt, und alles dann richten wird, seine Feinde vernichtet und 1000 Jahre lang sein Königreich auf der Erde einrichtet und darüber herrscht. Leben wir dafür? Leben wir für das, was weniger wert ist? Und noch eine Erwartung, was Paulus hatte, die Erwartung des Preisgerichts. Dass wir Belohnung für unsere Mühe bekommen werden.
Belohnung für unsere Mühe. Das ist etwas, das wir oft vielleicht nicht daran denken. Paulus aber hat voll dafür danach gelebt. In 2. Korinther 5, sagt Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Spricht er von gläubigen Menschen. Okay, wenn du Jesus nicht kennst als deinem Herrn und Heiland, dann kommt ein anderes Gericht. Aber für Gläubigen kommt der Richterstuhl Christi, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. Paulus hat jeden Tag gelebt, als ob es das Gerichtstag ist und als ob er vor dem Richterstuhl Christi stehen würde. Lebst du so? Hast du dein Wochenende so verbracht? War deine Gedanken voll von Jesus und ihm zu sehen, seine Wiederkunft? Ich denke, da werden wir heute aufhören. Ich möchte uns fragen, lebst du erwartungsvoll? Es ist anders als nur, ich glaube das. Okay. Theoretisch, ja, Jesus ist groß, er ist mächtig, er ist gnädig, er möchte vieles machen, er möchte Menschen bekehren. Aber erwarten wir das? Die Gemeinde Jesu hat jeden Grund, erwartungsvoll zu sein. Ich möchte zum Schluss eine kurze Geschichte von C.H. Spurgeon erwähnen. Er war, wie ihr kennt, ein ganz begabter Prediger. Und nicht nur begabt, sondern er hat wirklich voll für den Herrn gelebt. Sein Herz, du merkst, wenn du seine Werke liest, wie eng er mit dem Herrn gelebt hat. Und wie er wirklich dem Herrn gekannt hat. Und sein Wort, seine Gedanken sind voll mit Gottes Wort. Alles, was er sagt, es kommt aus seinem Herzen heraus. Und es kam mal einen Prediger zu ihm, ein Pastor von einer kleinen Gemeinde, nach einem Gottesdienst. Der Mann war hoch betrübt, entmutigt. Und er kam zu ihm und sagt, ja, Spurgeon, ich habe wirklich viel Not. Meine Gemeinde ist klein, keine kommen zum Glauben in unserer Gegend, es passiert nichts und weiß nicht, was da falsch ist. Der Spurgeon hat ihm angeschaut und sagt, erwartest du, dass Gott was Großes in deiner Gegend, in deiner Gemeinde machen möchte? Glaubst du, dass er das so machen möchte? Man schaut ihm an und sagt, nee, nicht wirklich. Spurgeon sagte, nach deinem Glauben, so wirst du es auch erfahren. Wie oft leiden wir? Sind wir geistlich schwach? Gehen wir nicht vorwärts mit dem Herrn? Weil wir nicht erwarten, dass der Herr uns Heilung schenken möchte. Wir denken zwar, dass er kann, mit den oder den anderen, aber in meinem Leben, in meinem Not, es gibt andere Probleme. Ich kann nichts dafür. Ich bin halt so. Nach deinem Glauben. So wirst auch du Gottes Macht erfahren. Durch den Glauben zu leben, bedeutet, dass ich erwarte, dass Gott Großartiges macht. Erwarte ich, dass Jesus mich gebrauchen möchte, dass andere zum Glauben kommen, dass ich über zu anderen Jesus erzählen. Wenn ich wirklich das erwarte, ich kann euch sagen, was passiert. Es kommt aus meinem Herzen. Ich bete dafür. Ich bete, Herr, rette du Menschen durch mich. Gib mir eine Möglichkeit, über dich zu erzählen. Du hast mich gerettet aus meinen Sünden und Not. Lass mich das weiter erzählen. Du hast versprochen, du hast diese Verheißung gegeben, dass ich Zeuge sein wird. Und dass wir erwarten, dass Jesus was Großartiges in uns macht. Vielleicht
hörst du die Predigt an und du hast gar keine Erwartungen von Jesus. Vielleicht liegt es daran, dass du Jesus nicht als deinem Herrn und Heiland kennst. Die Bibel sagt, dass wir nicht geboren sind mit einer Beziehung zu dem Herrn, sondern wir sind als Sünder geboren. Und die Sünde trennt uns von Gott. Das heißt, Sünde ist alles, was Gott nicht gefällt. Lüge ist nicht die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Dann ist Sünde. Wenn ich lieblos bin, wenn ich jemand hasse, dann ist es nicht wie Gott ist, weil Gott ist die Liebe. Wenn ich unreine Gedanken habe, dann ist es nicht wie Gott. Gott ist rein. Das heißt, Sünde ist genau das, was Gott nicht ist. Und wir sind in Sünde geboren, weil wir alle gesündigt haben. Die Bibel sagt, dass der erste Mensch auf der Erde, Adam und Eva, sie haben gesündigt. Und dadurch kam die Sünde in der Welt und durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod durch alle Menschen durchgedrungen, weil wir alle gesündigt haben. Wenn du sagst, naja, das ist unfair, dass ich Sünder geboren bin, das musst du verstehen, aber du hast auch selber gesündigt. Das heißt, wir sind selber schuldig für unsere Sünden. Keine hat eine Entschuldigung vor Gott. Wir sind alle Sünder. Aber Gott möchte nicht, dass wir in diesem getrennten, in diesem zerstörten Beziehung mit ihm so leben. Er hat uns geschaffen, damit wir eine Beziehung mit ihm haben können. Und so hat Gott einen Erlösungsweg gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus, der zweite Person der Gottheit, der ewige Sohn, ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden, als ein kleines Baby. Durch die Maria. Und er hat in dieser Welt gelebt. Und ungefähr 32 Jahre gelebt. Hat 2,5 bis 3,5 Jahre gedient. Und hat Menschen mit ihm gebracht, diese Jünger. Und denen geschult, denen Jüngerschaft gemacht. Und dann ist er nach seinem Dienst, hat er sein Leben geopfert. Keiner nahm sein Leben von ihm. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Er ist gekommen, um zu sterben. Nun, warum ist das wichtig? Was hat das mit deiner Sünde zu tun? Gott hat einen Weg gemacht, dass deine Sünde weggenommen werden könnte. Und zwar durch Jesus Christus. Die Strafe deiner Sünden, die lohnende Sünde ist der Tod, aber die Gnade, Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus Christus hat den Tod für dich geschmeckt. Das heißt, du musst nicht für deine Sünden sterben, im Kurzen, sondern Jesus ist an deiner Stelle gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, der Jesus Christus mit Erwartung an ihn glaubt, dass er dich von deinen Sünden rettet, dass er dich retten werde. Und du hast ewiges Leben. Ich habe ewiges Leben. Nicht, weil ich es verdient habe, nicht, weil ich was geleistet habe, sondern nur, weil ich an Jesus Christus geglaubt habe. Ich bin ein schlimmer Sünder, aber von Gott begnadigt. Und du kannst genauso diese Gnade durch Jesus Christus erfahren und kannst auch diese Erwartung haben, dass du im Himmel kommst, wenn du stirbst und dass du nicht vor dem Tod und das Gericht danach grauen musst. Die Bibel sagt, dass das Gericht ist echt. Und dass du dann ewig von Gott getrennt wirst. In einem ganz schlimmen Ort, nennt die Hölle. Aber du musst nicht da sein. Ankommen. Durch Jesus Christus ist es möglich, in den Himmel zu kommen. Wie Gott dich auch geschaffen hat, dass du in den Himmel kommst, darfst du wissen, ein erwartungsvolles sein, dass du in den Himmel kommst. Genau wie im Psalm 23, wo er sagte zum Schluss, ein Psalm, den wir alle kennen, er sagte, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Diese Zuversicht kannst du auch heute haben durch Jesus Christus und durch den Glauben an ihm allein. Das wünschen wir dich vom Herzen, dir vom Herzen, dass du diese Sicherheit in Jesus Christus hast und die Erwartung hast, mit ihm zu sein für die Ewigkeit.
möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir eine feste Zuversicht haben dürfen, feste Hoffnung, dass du uns gebrauchen willst. Hilf uns, Herr, diese Erwartung zu haben und nicht nur Theorie zu haben, nicht an dem negativen Denken, was passieren könnte. Nein, denk, was du machen möchtest. Lass uns, Herr, diesen Zuversicht haben. Und ich bete, Herr, dass wir dann das weiter nächste Woche in der Praxis anschauen können, genau wie ich in dieser erwartungsvollen Haltung wachsen kann. Und dass wir, Herr Jesus, von dir gebrauchen lassen. Du bist aktiv in dieser Welt. Wir wollen teilhaben daran. Durch deine Gnade ist es möglich. Lass uns, Herr, das erwarten und auch so leben, dass du uns gebrauchen wirst. Amen.